Dankeschön an das Lobpreisteam, dass ihr uns mitgenommen habt in die Gegenwart Gottes. Wir wollen jetzt gemeinsam auf das Wort Gottes hören. Du kannst, wenn du möchtest, die Präsentation schon mal starten. Ihr seht, dass ich mit euch über Mauern sprechen möchte. Nicht über diese Mauer, die da auf dem Bild ist, die vor vielen Jahren in Deutschland gefallen ist oder nur am Rande. Ich will auch nicht viel sagen über die Mauer, die in Amerika gebaut werden soll, wo ja der Papst, glaube ich, dieses Jahr sich veranlasst sah, zu sagen, das sei nicht so sonderlich christlich. Ich habe auch gehört, dass Donald Trump die Mauer inzwischen nicht mehr so wirklich bauen will oder seinen Anhängern erklärt, dass es die in Wirklichkeit schon gäbe oder es ist im übertragenen Sinne eine Mauer sei. Darüber will ich jetzt gar nicht sprechen und ich will auch nicht viel sagen zu diesem besonderen Tag, den wir heute haben. Das ist ja schon angeklungen, dass wir heute alle wählen gehen können oder schon gewählt haben. Ich will nur noch mal sagen, dass wir alle ja unendlich froh sein können, dass wir in einem Land leben, in dem wir wählen gehen können, in dem wir auch wählen gehen können, ohne dass wir Sorge haben müssen, dass im Wahllokal eine Bombe hochgeht oder dass uns anschließend jemand dafür drangsaliert, dass wir gewählt haben oder wissen will, wie wir gewählt haben. Ich finde es auch sehr, sehr erleichternd, in einem Land zu leben, wo wir jetzt alle wahnsinnig gespannt sind, wie das heute Abend genau ausgeht. Aber wissen dürfen, egal wie das ausgeht, die Beteiligten werden das Ergebnis akzeptieren und hinnehmen. Es wird nicht nachher die eine Seite einen Bürgerkrieg gegen die andere ausrufen, um dieses Ergebnis wieder rückgängig zu machen. Und wir alle haben die Chance, unseren Beitrag dazu zu leisten, indem wir daran auch teilnehmen. Das ist schon gesagt worden. Ich habe diese Woche gehört, wie jemand sagte, es sei ja diesmal eine Wahl, wo es nicht nur wichtig sei, zu wissen, was man wählt, sondern noch viel wichtiger sei, zu wissen, was man nicht wählt. Das habt ihr alles im Sinn. Ich weiß, dass die Gemeinde aufgefordert ist, in der Bibel an mehreren Stellen zu beten für Menschen, die Verantwortung tragen. Und wenn ihr mögt, stehen wir noch einmal auf und legen diese Menschen, die heute in die Verantwortung gewählt werden, noch mal ganz besonders Gott ans Herz. Herr Jesus, danke, dass wir diesen ganzen Tag in deine Hand legen dürfen. Danke, dass du schon weißt, wie es ausgeht. Und danke, dass wir das tun dürfen, was dein Wort sagt, nämlich beten dafür, dass die Menschen, die heute Abend gewählt werden, von deinem Segen begleitet werden bei den Entscheidungen, die sie dann zu treffen haben. Danke für all das Gute, was es in unserem Land gibt. Danke dafür, dass wir so lange schon hier in Frieden und Wohlstand leben können. Danke für die Menschen, die dazu beigetragen haben. Und danke, dass du diesen ganzen Tag und alle, die heute gewählt werden und auch die, die nicht gewählt werden, segnen kannst und ihnen zeigen kannst, was das Richtige und Beste ist in der Verantwortung, in der sie stehen. Amen. Ja, wir reden über die Mauern schlechthin, die immer mitschwingen. Ich glaube, in unserem westlichen Kulturkreis, wenn über Mauern geredet wird, und das sind die Mauern von Jericho, die auch Menschen, die nicht viel in der Bibel lesen, vielleicht nur mal irgendwann früher in den Kindergottesdienst geschleift worden sind, noch so im Gedanken oder im Sinn haben. Wir lesen jetzt miteinander mal den Originaltext, die Originalgeschichte aus Josua 6. Ich lese euch das vor. Josua 6, den größeren Teil davon, und wenn ihr möchtet, dürft ihr das gerne in euren Bibeln mit. Josua 6, Vers 1. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und Josua, der Sohn des Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen: Hebt die Bundeslade auf. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade des Herrn hertragen. Zum Volk sagte er: Macht euch auf und zieht um die Stadt. Die Gerüsteten aber sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Und es geschah, als Josua zum Volk geredet hatte, da machten sich die 7 Priester auf, die 7 Widderhörner vor dem Herrn hertrugen, und stießen in die Hörner. Und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen. Die Gerüsteten zogen vor den Priestern her, die in die Hörner stießen, und die Nachhut des Lagers folgte der Lade, wobei man immerfort in die Hörner stieß. Dem Volk aber hatte Josua befohlen: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimmen nicht hören lassen. Kein Wort soll aus eurem Mund kommen, bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde: Erhebt das Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So zog die Lade des Herrn um die Stadt, einmal rings um sie her. Und sie kamen wieder ins Lager und übernachteten im Lager. Und früh am Morgen machte sich Josua auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn und die 7 Priester und die 7 Widderhörner vor der Lade des, die 7 Widderhörner vor der Lade des Herrn hertrugen, stießen im Gehen immerfort in die Hörner. Die Gerüsteten zogen vor ihnen her, während die Nachhut des Zuges hinter der Lade des Herrn folgte, wobei man immerfort in die Hörner stieß. So zogen sie auch am zweiten Tag nur einmal um die Stadt. Dann kehrten sie zum Lager zurück. So taten sie es 6 Tage lang. Und es geschah am 7. Tag, da machten sie sich früh auf beim Aufgang der Morgenröte, und sie zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und es geschah beim 7. Mal, da stießen die Priester in die Hörner, und Josua sagte zum Volk: Erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und dann lesen wir noch Vers 20. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei, und sie stießen in die Hörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen, und das Volk stieg in die Stadt, ein jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein. Und dann noch den vorletzten Vers 26. So ließ Josua damals schwören: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore einsetzen. Soweit diese Geschichte. Ihr merkt schon, das ist ein besonderer Erzählstil, wie dieser Text aufgebaut ist. Und es wird immer wieder in gewisser Hinsicht das Gleiche gesagt. Und es bedeutet, beim Lesen, beim Zuhören ziehen wir immer mit um diese Stadt herum. Es wird, Gott sagt es Josua, Josua sagt es dem Volk. Dann wird erklärt, wie sie es am ersten Tag machen, wie sie es am zweiten Tag machen. Und irgendwie gehen wir in Gedanken beim Zuhören immer mit um diese Stadt Jericho herum, bis die Mauern einstürzen. Wenn man die Geschichte gut kennt und wenn man sie schon öfter gehört hat, kennt man sie natürlich vor allen Dingen als Kindergeschichte oder auch aus satirischen Anspielungen wie hier. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch an Ephraim Kishon erinnern, ist ja auch schon lange her. Eine Kindergeschichte. In der Tat, es ist eine tolle Geschichte für Kinder. Gero Philipsen und ich haben das mal zusammen in Solingen in einer Gemeinde als Kindergottesdienst gemacht. Da hatten wir dann natürlich auch eine richtige Mauer, klar, aus Schuhkartons. Deborah hat mir heute Morgen gesagt, die standen noch ganz lange anschließend bei uns im Keller, sodass wir auch eine Mauer hatten, die wir dann anschließend einstürzen lassen konnten. Das ist gut, dass Kinder solche Geschichten hören, und manchmal für uns ein Problem, dass wir sie dann zu sehr als Kindergeschichten abtun. Meine Kinder haben zu Hause noch so einen kleinen Film, da ist diese Geschichte mit Gemüse gedreht. Also Leute, die Kindergeschichten erzählen müssen, müssen sich ja immer was Neues einfallen lassen und manchmal sind die Ideen wirklich verzweifelt und in diesem Film sind also alle Gemüse. Ich habe mir heute Morgen nochmal sagen lassen, irgendwie die Leute in Jericho sind Erbsen und ich weiß nicht, Josua ist irgendwie eine Gurke oder sowas. Die ganze Serie heißt Vegetables. Die Kinder fanden das aber ganz toll. Das ist diese Art von Kinderprogramm, womit so Stimmen gesprochen wird, die so hoch sind, dass Erwachsene das relativ anstrengend finden. Bei Kindern kommt sowas unter Umständen gut an. Vielleicht soll es die Kinder auch zur vegetarischen Ernährung ermutigen, positives Verhältnis zu Gemüse oder so, nicht immer nur Tiere zeigen. Wie auch immer, ihr habt eure eigenen Erfahrungen damit gemacht, Flanellbilder oder was auch immer euch da gezeigt wurde. Eine schöne Kindergeschichte. Wenn man sie als Erwachsenengeschichte liest, stellen sich natürlich sofort ganz andere Fragen. Kann man sowas überhaupt heute noch lesen? Ist das Alte Testament für uns friedliebende, zivilisierte, aufgeklärte Menschen noch ein Buch, mit dem man etwas anfangen kann? Ist das nicht eine Kriegsgeschichte? Ja, es ist eine Kriegsgeschichte. Hier ist von Kriegsgeschrei die Rede, von Kriegern. Und na klar, es geht hier um die Eroberung eines Landes. Und wir können uns jetzt nicht da in die Frage vertiefen, war das richtig, dass Gott diese Eroberung damals befohlen hat? Wie war die Vorgeschichte? Was hatte das alles zu bedeuten? Aber ich will sagen, warum diese Geschichte vielleicht trotzdem so viel Kraft entfaltet, auch bis heute, auch für Menschen wie uns. Zum einen ist es ja interessant, es ist eine Kriegs- und Eroberungsgeschichte, ja, aber bemerkenswert ist ja, dass diese Eroberung hier stattfindet, ohne dass jemand seine Waffe einsetzen muss. Ihr sollt still sein und Gott wird wirken. Die Mauern stürzen von selbst in sich zusammen, ohne dass Josua kämpfen muss. Und viele von euch wissen, dass um diese Geschichte herum sich ein Kranz von Geschichten rankt und dazu gehört auch die Geschichte, dass Kundschafter ausgesendet worden waren, vorab in diese Stadt und dass sie dort auf eine Frau getroffen waren, mit der sie Frieden schließen können. Dass diese Frau, Rahab, eine Hure, mit ihrer Familie durch diesen Krieg hindurchkommt, ohne dass ihnen etwas passiert. Das wird dann auch hier in dem nächsten Kapitel in Josua 7 nochmal wiederholt. Es ist eine Geschichte, die davon handelt, dass auch wenn Menschen in diesen Situationen sind von Krieg und Eroberung, Gott mit seinem Frieden trotzdem dabei sein will. Es ist aber vielleicht auch richtig, sich diesem Gedanken zu stellen, dass es hier um Kampf geht. Und keiner von uns will oder wird mit Waffen für irgendwas kämpfen, aber wahr ist natürlich schon, dass es auch heute noch dabei bleibt, dass Kämpfe gekämpft werden müssen. Und Frieden, Pazifismus, all das heißt ja nicht, dass man alles hinnehmen kann. Auch Nächstenliebe ist ja nicht so gemeint. Es gibt Dinge, die einfach nicht richtig sind. Dinge, denen man sich entgegenstellen muss und Dinge, die man niemals hinnehmen sollte, in seinem eigenen Leben nicht und auch im Leben von anderen Menschen. Ich habe diese Woche eine Geschichte gelesen über eine junge Frau, ein junges Mädchen, das eine Vergewaltigung erlebt hat durch eine Person aus dem Umfeld der Familie. Und wo sich dann immer diese schwierige Frage stellt, ja, jetzt müssen wir das anzeigen, jetzt müssen wir zur Polizei gehen. Und was sich dann abspielt in solchen Menschen, die Opfer geworden sind. Welche Impulse es da gibt, sich selbst die Schuld zu geben, die Sache auf sich beruhen zu lassen, zuzudecken, nicht weiter zu verfolgen. Und von außen betrachtet, wenn man das nur so liest, weiß man natürlich, das ist nicht richtig. Das kann man nicht hinnehmen, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Da ist es gut, dass es auch eine staatliche Gewalt gibt, die Machtmöglichkeiten hat, die bestrafen kann, die eingreifen kann. Und es ist nur eins von vielen, vielen Beispielen. Und wenn man zu einer größeren Gruppe von Menschen spricht, sind immer einige darunter, für die das auch nochmal wichtig ist zu hören. Es gibt Dinge, die kannst und die darfst du nicht hinnehmen, mit denen darfst du dich nicht abfinden. Gott möchte, dass sich daran etwas ändert und dafür lohnt es sich auch, gemeinsam zu kämpfen. Und so ist ja diese Stadt Jericho ein Symbol für das, was im Weg steht, Sie steht am Eingang zu diesem verheißenen Land. Schon in den Mosebüchern, wenn sich das Volk diesem Land nähert, dann ist immer Jericho so der Markierungspunkt. Ganz am Ende wird Mose ja von Gott auf diesen Berg fast entrückt gestellt. Er darf ja selbst nicht ins Land, aber er sieht das Land und er sieht Jericho. Das ist der Markierungspunkt. Und ihr habt es hier gelesen, zugehört im ersten Vers. Jericho hatte seine Tore geschlossen, blieb fest verschlossen. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Eine Trutzburg, die dort steht, wo man eigentlich vorbei muss, wo der Eingang ist in das verheißene Land, wo der Ort ist, an dem Gott dieses Volk haben möchte. Das, was im Weg steht, dagegen, dass die Versprechen, die Gott dir für dein Leben gegeben hat, sich erfüllen. Dafür steht diese Stadt Jericho. Und deswegen ist das auch meine Geschichte, vielleicht deine Geschichte, die davon handelt, wo in meinem Leben Mauern fallen müssen und sollten. In Hebräer 11, Vers 30 heißt es dann auch, durch Glauben sind die Mauern von Jericho gefallen. Da stellt es der Hebräerbrief in den Zusammenhang eines Lebens im Vertrauen auf Gott, in dem Dinge sich verändern und bewegen können. Jericho ist diese Stadt, die es nicht geben sollte. Ich habe deswegen diesen letzten Vers nochmal mitgelesen, wo Josua nach der Zerstörung sagt, diese Stadt darf nie wieder aufgebaut werden. Er spricht einen feierlichen Fluch aus für den gegenüber demjenigen, der diese Stadt wieder aufbaut. In 1. Könige 16 erfüllt sich das dann. Ein Mann, Hiel, aus Bethel, aus der Stadt, wo das Haus Gottes sein sollte, baut diese Stadt Jericho wieder auf. Auch dieser Fluch erfüllt sich dann an seiner Familie. Es ist die Stadt, die es nicht geben sollte. Und es steht vielleicht für uns, für all das in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserem Land, was es nicht geben sollte. Für die Mauern, die tatsächlich fallen sollen und müssen. Ich habe ein Element euch mitgebracht aus diesem Kindergottesdienst, den wir damals gemacht haben, oder Familiengottesdienst. Da hatten wir so Sätze, die Mauern bauen. Und die machen das vielleicht noch mal ein bisschen plastischer, auch ein bisschen persönlicher. Was bedeuten Mauern in unserem Leben? Ich habe jetzt einige von diesen Sätzen auch für euch mal hier mitgebracht und hier aufgeschrieben. Sätze, die eine Mauer bauen. Du räumst nie auf. Ihr merkt, das war ein Familiengottesdienst, aber auch Erwachsene können furchtbar unordentlich sein. Die anderen bekommen immer viel mehr als ich. Du tust nie, was ich dir sage. Du hast nie Zeit für mich. Immer läuft es so, wie die anderen es wollen. Mit den anderen redest du ständig, aber nie mit mir. Du denkst doch nur an dich. Du gibst zu viel Geld aus. Immer muss ich auf dich warten. Mich fragt nie jemand, wie ich mich fühle. Du hast mich ausgelacht. Als ich dich nötig brauchte, hast du mich im Stich gelassen. Du hast mich angelogen. Du hast bei anderen schlecht über mich geredet. Ich weiß nicht, was deine Sätze sind. Und ich will das gar nicht kleinreden und klein machen. Hier geht es nicht nur darum, irgendeinen Satz nicht mehr zu sagen oder sich für irgendwas zu entschuldigen. Wir alle wissen, es gibt Mauern, die sind dick, die sind real, die lassen sich nicht einfach so weglieben, weghoffen, wegglauben. Die brauchen mehr und davon handelt diese Geschichte. Ich habe jetzt vier Impulse, die ich diesem Bibeltext entnehme und die ich gerne mit euch durchgehen möchte. Von Josua lernen beim Thema Mauern. Das erste ist, nimm es dir vor. Es ist so wichtig, dieses Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren und diese Stadt nicht einfach stehen zu lassen und damit zu leben. Ihr wisst vielleicht, dass es auch damals so gelaufen war. Beim ersten Mal, als das Volk Israel an diese Grenze kam, haben sie auch schon Kundschafter ausgeschickt und die haben sich die Sache angeguckt und kamen zurück und haben gesagt, also es tut uns leid, wir sind ein Nomadenvolk in der Wüste, wir haben hier ein Zelt, auf der anderen Seite des Jordan herrscht schon eine andere Zeit, da gibt es Mauern, da gibt es andere Waffen, lass es einfach bleiben, und sie sind wieder umgekehrt. Und vielleicht gibt es Stellen auch in meinem Leben, wo ich abgedreht habe, wo ich denke, okay, das wird sich nicht ändern, da muss ich halt mit leben, das muss ich so hinnehmen. Josua wird hier, es ist ja Kapitel 6, das wir gelesen haben, und es ist ganz spannend, die ersten 5 Kapitel so als Anlauf zu lesen auf dieses 6. Kapitel. Josua wird ermutigt im 1. Kapitel von Gott, sei stark und mutig. Ja, du kannst kämpfen, du kannst diese Herausforderung annehmen, obwohl du nicht so groß bist, nicht so berühmt bist, nicht so wichtig bist, wie Mose das war, das auch nie sein wirst, aber für das, was der Kampf, der für dich da ist, den kannst du mit meiner Hilfe gewinnen. Nimm es dir vor. Vielleicht ist dieser Sonntag ein guter Sonntag, sich zu fragen, was will ich mir nochmal neu vornehmen, womit will ich mich nicht arrangieren, was will ich in meinem Leben angehen. Und das Zweite, was man dann im nächsten Kapitel sieht, in Josua 2, ist, dass dieses sich etwas vornehmen auch Vorbereitung bedeutet. Josua schickt diese beiden Kundschafter aus, die die Stadt Jericho erkunden sollen. Und das ist ganz spannend, weil es bedeutet, diese beiden gehen jetzt auf die andere Seite der Mauer. Und was sie da entdecken ist, das sind nicht alles Monster auf der anderen Seite der Mauer. Da gibt es eine Frau, die nimmt sie auf. Und die hat einen zutiefst menschlichen Impuls, als diese Männer getötet werden sollen. Sie versteckt die auf dem Dachboden. Und gemeinsam hängen sie eine Schnur ins Fenster aus Karmesin. Schon ein symbolisches Vorausweisen auf das Blut Jesu am Kreuz. Sie hängen diese Schnur ins Fenster. Es ist noch lange nicht so weit. Jericho steht noch. Die Mauern sind felsenfest. Aber es sind Menschen da, die auf die andere Seite der Mauer gegangen sind. Die ihre Vorurteile korrigiert haben. Die angefangen haben, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und diese Schnur, die sie ins Fenster hängen, ist schon das erste Zeichen dafür, dass sich etwas ändern wird. Nimm es dir nochmal neu vor. Das Zweite, nimm dir Zeit. Das ist ja das Bemerkenswerte an dieser Geschichte. Es passiert nicht am ersten Tag, nicht am zweiten Tag. Es sind 7 Tage. Und am 7. Tag gibt es nochmal 7 Umzüge. Es ist auch symbolisch gesehen ein Hinweis darauf, dass hier etwas reifen muss, dass die Dinge Zeit brauchen. Und wie wichtig ist das, das im Kopf zu behalten. Nicht mit dem Kopf durch die Mauer geht es hier, sondern mit dem Zeitplan, den Gott tatsächlich hat. Und dieses Umkreisen der Mauer hat so eine besondere Dynamik, weil das ja bedeutet, nein, es geht noch nicht durch die Mauer, aber wir hauen auch nicht einfach wieder ab. So wie sie das beim ersten Mal getan hatten, einfach wieder zurück in die Wüste, sondern sie kreisen um die Mauer. Sie bleiben dabei, aber sie haben ein Gefühl dafür, dass sie noch warten müssen. Und es ist auch so schön, wie dann geschrieben wird, und abends gehen sie wieder ins Lager zurück. Es gibt in so einem Marathon, den manche Probleme uns abfordern, auch einen Rhythmus, eine Beschäftigung mit dem Problem und auch eine Chance, nochmal zurückzugehen ins Lager, Kraft zu sammeln, aufzutanken. Und wie gut ist das, wenn es uns gelingt, in Gottes Zeitplan einzuschwingen. Josua hat hier die Chance, das von Gott ganz genau zu hören, wie das funktionieren soll. Und deswegen ist das auch eine Geschichte, die uns Mut macht, da wo Dinge einfach so viel Zeit brauchen und sich und Mauern schon so unendlich lange stehen. Ich will euch eine Geschichte dazu erzählen, die mich sehr berührt hat. Ich bin gar nicht sicher, ob ich sie hier gehört habe oder auf der Konferenz in Kirchheim. Jedenfalls war das auch schon sehr lange her, so nach der großen Wendezeit. Und da war ein Gemeindeleiter da aus dem Baltikum, aus einem der 3 Staaten, und erzählte da von der Gemeinde, die es da gibt und in welchen Räumlichkeiten sie sind. und erzählte, dass es in der Hauptstadt zu der Zeit des Kommunismus die Parteizentrale gab. Und ihr wisst ja, kommunistische Parteizentralen hatten häufig auch so eine ganz besonders ansprechende Architektur. Es war also so eine richtige Trutzburg. Und es war festgemauert, die ganzen Verhältnisse. Die Christen hatten es einfach schwer, haben irgendwo sich im Wohnzimmer getroffen. Und da gab es drei alte Schwestern, drei alte gläubige Frauen, und die hatten es sich zur Angewohnheit gemacht, jeden Tag um diese Parteizentrale einen Gebetsspaziergang zu machen. Und sie sind um diese Parteizentrale herumgegangen und haben ein Gebet gehabt, das lautete: Herr, wir bitten dich darum, dass irgendwann in diesem Haus dein Name gepriesen wird, dass dein Evangelium hier verkündigt wird. Ein total skurriles Gebet von alten Frauen, von Realitätsverleugnerinnen. Und das Verrückte war, dass nicht nur dann ja tatsächlich diese große Wende kam und die Freiheit da war, sondern dass dann eben auch viele Gebäude auf einmal nicht mehr gebraucht wurden und der Gemeinde, die sehr stark gewachsen war, dieses Gebäude als Gemeindehaus angeboten worden ist und die Gemeinde tatsächlich ihre Gottesdienste dann in diesem Gebäude gefeiert hat. Und das ist so eine von den Geschichten, die uns einfach Mut machen können, zu sagen, auch wenn es lange dauert, bleibe dabei, lass dich auf Gottes Zeitplan ein, wenn es darum geht, dass die Mauern fallen sollen. Und nimm dir Zeit. Das Dritte, nimm Gott mit. Das ist ja auch bemerkenswert, die Bundeslade wird hier mit um die Stadt herumgetragen. Lade in der Übersetzung, die ich vorgelesen habe, stand da. Die Priester haben die Lade, diese Bundeslade, um die Stadt herumgetragen. Und es war ein verzierter Kasten, in dem lagen die Tafeln des Gesetzes unter anderem. Und es war für das Volk Israel ein sichtbares Zeichen der Gegenwart und der Nähe Gottes. Und wie wichtig ist das, in diese Kämpfe, die wir führen müssen, Gott mitzunehmen. Und wir wissen alle, wenn wir Gott nicht mitnehmen, können auch schlimme Dinge passieren. Dann können Dinge entgleiten, fürchterlich schieflaufen. Ich bin schon in Kämpfe gezogen, auch in der Gemeinde, mit den besten Absichten, mit der richtigen Einschätzung. Aber Gott war nicht dabei und das ist ganz, ganz schlecht gelaufen. Ganz schlecht gelaufen. Nachher war es schlimmer als vorher. Wie wichtig ist das, Gott mitzunehmen? Und wenn Sie hier Gott mitnehmen in Form dieser Bundeslade, dann ist das kein Maskottchen. Es geht jetzt nicht darum, dass du ein Kreuz um den Hals hängen hast, wobei das gut ist, oder am Auto dir irgendwie einen Aufkleber dran machst. Es geht nicht um das Maskottchen, das hilft gar nichts. Das hat das Volk Israel später ja zu anderen Zeiten auch versucht, die Bundeslade mal mit in die Schlacht zu nehmen, ist fürchterlich schief gelaufen. Hier steht mehr dahinter. Hier steht tatsächlich das Bewusstsein für die Gegenwart Gottes hinter diesem Symbol der Bundeslade. Und deswegen, jetzt blenden wir nochmal zurück, Josua 1, sei stark und mutig, nimm es dir vor, Josua 2, die Kundschaft da, bereite dich vor. Und dann kommen Kapitel, der Durchzug durch den Jordan, Josua 3, Josua 4. Das hat etwas mit der Frage zu tun, wo fange ich bei mir selber an? Der Jordan ist ja ein Bild für den Tod, für Christen auch eng verbunden mit dem Bild der Taufe. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, verändert mich, verändert mein Herz. Und dann geht es nach Gilgal, die Erneuerung der Beschneidung. Das, was da innerlich in mir passiert, soll auch äußerlich mein Leben verändern und prägen. Und es ist so wichtig, wenn ich Gott mitnehme, dann fängt Gott immer mit mir selber, mit meinem Herzen an. Und jeder, egal an welchem Punkt er hier steht, ist nochmal neu eingeladen, Gott zu begegnen mit den Problemen, mit denen wir uns tatsächlich herumschlagen. Vielleicht auch erstmals zu begegnen und sich erstmals auf eine persönliche Beziehung mit diesem Gott einzulassen. Ganz kurz Bevor Jericho erobert wird, gibt es noch eine ganz kleine Geschichte in Josua 5. Da begegnet Josua nachts dem Engel des Herrn. Da gibt es noch mal eine ganz persönliche Begegnung und eine ganz persönliche Fürsprache. Und wie gut ist das, wenn wir darauf warten dürfen? Letzte Woche stand ja hier eine Frau, die uns an ihrem Leben hat teilnehmen lassen und gezeigt hat, wie sie im Gebet Gott um einen Gedanken gebeten hat. Und irgendwann war der Gedanke da. Irgendwann nachts am Morgen ist sie aufgewacht und sie hatte für ihre Situation, für das Leben den richtigen Gedanken. Und so ist das hier bei Josua auch. Nimm Gott mit. Und dann zeigt uns die Geschichte auch, dass es wichtig ist, nicht nur Gott mitzunehmen, sondern auch Menschen mitzunehmen. Josua macht es hier nicht ganz alleine. Es ist Josua, ja, Josua wird angesprochen, es ist seine Aufgabe. Auch später heißt es immer, was Josua Jericho getan hatte, aber er hat es nicht alleine getan. Er macht es mit den anderen zusammen. Und dazu wollen wir uns hier immer wieder Mut machen, uns mitzunehmen gegenseitig, in die Probleme, in das Leben hinein. Hier gibt es die Möglichkeit zum Gebet, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst. Aber das ist nicht das Wichtigste. Wo sind die Menschen, die du an diesen Dingen teilhaben lässt und die mit dir gehen, die mit dir ein Gefühl dafür entwickeln, wann müssen wir laut sein, wann müssen wir leise sein? Das ist ja hier auch so ein Wechsel. Ne? Sie sollen lange Zeit ganz leise sein und dann kommt der Moment, wo es die Unterstützung braucht. Es gibt die, die in diese Posaunen, in diese Hörner stoßen, die ja hier auch ganz, ganz wichtig sind. Andere Menschen sind wichtig und es ist gut, Gott mitzunehmen und dann auch andere Menschen mitzunehmen. Und deswegen ist es so gut, dass es die Gemeinde gibt. Ja, und dann will ich auch schon zum Schluss kommen und mit euch nur noch einen kleinen Blick von Josua aus nach vorne tun in die Bibel, hin zu Jesus. Diese Stadt, wie gesagt, sollte es eigentlich gar nicht mehr geben. Sie ist trotzdem wieder aufgebaut worden. Sie stand irgendwann wieder da und sie bleibt auch im Neuen Testament dieses Symbol für das, was dem Traum, den Gott mit uns träumt, entgegensteht. Als Jesus diese Geschichte erzählt von dem Mann, der unter die Räuber fällt, da ist es ein Mann, der von Jerusalem nach Jericho hinabgeht. Und auf diesem Weg kommt er zu Schaden, aber auch auf diesem Weg begegnet ihm Jesus als dieser barmherzige Samariter, der sich um seine Wunden kümmert. Und als Jesus selbst auf seinem letzten Weg war nach Jerusalem, um dort am Kreuz für uns zu sterben, da kommt Jesus durch Jericho. Und da passieren so wunderbare Sachen in dieser Stadt, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Da sitzt vor dem Tor ein blinder Mann. Und für diesen blinden Mann gibt es auch eine Mauer. Als er hört, dass es Jesus ist, will er Jesus um Hilfe bitten und andere sind da, die versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen. Das ist eine Mauer von Menschen, die ihn von Jesus trennen will. Und er ruft weiter und Jesus bleibt stehen. Und es heißt so schön, Jesus war innerlich bewegt. Da passiert etwas in Jesus und Jesus hilft diesem Mann. Im Markus-Evangelium, das ja immer so ganz besondere Details für uns hat, hat dieser Mann auch einen Namen. Bartimäus, Sohn des Timäus. Und ganz egal, was mein Name ist, was dein Name ist, Jesus möchte auch heute noch uns helfen, diese Mauern zu überwinden. Und dann geht Jesus in diese Stadt hinein, in Lukas 19, und da gibt es noch einen Mann, der ein Mauerproblem hat, und das ist Zachäus, dieser kleine Mann mit der großen Schuld. Und auch er kommt nicht an Jesus heran, weil er eben körperlich klein ist und muss auf diesen Baum klettern, aber es ist Jesus, der ihn anspricht und sagt, heute muss ich bei dir zu Gast sein. Und dann verändert sich im Leben von Zachäus alles. Und deswegen ist es so berührend, wenn der Hebräerbrief dann in der letzten Erwähnung der Stadt Jericho im Neuen Testament sagt, die Mauern von Jericho sind durch Glauben gefallen, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Diese 7 Tage möchte Gott mit uns gehen, diese 7 Tage, in denen wir nochmal neu lernen, ihm zu vertrauen. Ich möchte euch einladen, wenn ihr für eine Mauer beten möchtet, dass ihr jetzt aufsteht. Vielleicht ist es eine Mauer in eurem eigenen Leben, vielleicht im Leben anderer Menschen. Und es ist gut, dass wir uns gemeinsam unter den Segen Gottes stellen können. Ich lade euch ein, aufzustehen. Herr Jesus, danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass in dieser Tat, in der du alles auf dich genommen hast, die Kraft auch zur Veränderung bis heute liegt im Leben einzelner Menschen und auch in unserer Gesellschaft. Und ich möchte dich bitten jetzt für die Mauern, an die wir denken in unserem Leben, in unserer Umgebung. Ich möchte dich bitten für neue Entschlüsse, nicht aufzugeben. Ich möchte dich bitten für eine neue Begegnung mit dir. Ich bitte dich für diejenigen, die noch zum ersten Mal diesen Schritt vor sich haben, in eine persönliche Beziehung zu dir zu kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du selbst dich offenbarst, dich zeigst und dass da neue Entscheidungen für dich fallen. Auch bei denen, die schon länger unterwegs sind. Herr, ich danke dir, dass wir dich mitnehmen dürfen in unseren Alltag, in unsere Kämpfe. Und ich bitte dich darum, dass wir hier in der Gemeinde zu einer starken Gemeinschaft werden, die sich gegenseitig ermutigt und darauf vertraut, dass du bis heute wirkst. Amen.